Dieses Nichtsprechen über das, was der Krieg angerichtet hat, auch das ist ein Grund dafür, dass sich da was in ihrem Kiefer festsetzt, verkeilt und ja, im Nächtlichen, da wo sie eben in einem Zustand des Schlafes, in einem Zustand, wo sie eben keinen Zugriff auf die Sprache hat und auf ihre Vernunft, da bricht sich das Bahn und da zeigt sich das eben in diesem selbstzerstörerischen Zähneknirschen, in dieser malenden Bewegung.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Es kommen immer wieder neue Gräueltaten ans Licht. Was sich während der Kriege auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens ereignet hat, was sich Menschen gegenseitig antun können. Dass die Schrecken eines jeden Krieges nicht enden, sobald die Waffen ruhen, und dass ihm Grausamkeiten und Erbarmungslosigkeit vorangehen, ahnen wir auch diejenigen, die keinen Krieg erlebt haben. Wir haben davon gehört, haben uns davon erzählen lassen. Auch Jehona Kizay, die dieses Mal mein Gast ist, hat den Kosovo-Krieg Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht unmittelbar erlebt. Ihre Eltern waren ein paar Jahre zuvor nach Deutschland geflohen, sie ist in Göttingen aufgewachsen. In ihrem Debütroman der dieses Jahr auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand und im Wallstein Verlag erschienen ist, nähert sich Jehona Kizay diesem Krieg mit einem doppelten Blick. Er ist nah und fern, distanziert und getroffen. In einer Sprache, die reduziert, genau und manchmal bitter ist, umkreist sie die Leerstellen, ihre eigenen fragmentarischen Erinnerungen, das Schweigen und die Sprachlosigkeit, die dieser Krieg, wie so viele andere auch, bei den Menschen im Kosovo und in der Diaspora ausgelöst hat. Wie mit den Mitteln der Sprache Sprachlosigkeit darstellbar ist, das ist eine der Fragen, die Jehona Kizay auch während ihres literaturwissenschaftlichen Studiums interessiert hat. Davon zeugt auch ihr Roman und die von ihr für diesen Podcast ausgewählten Lieblingstexte. Mitgebracht hat Jehona Kizay die Marquise von O. von Heinrich von Kleist, der 1808 erschienen ist. Kleist hat hier mit dem längsten Bindestrich der Literaturgeschichte ein Zeichen als Geste für das Unsagbare benutzt. In dieser Novelle und in vielen seiner Texte erklärt er die Figuren nicht durch den Erzähler und psychologisiert ihre Handlungen nicht, sondern zeigt mit kleinen, oft unbewussten Gesten und körperlichen Zeichen, was die Figuren umtreibt. Es ist der Körper, der spricht, wenn die verbale Sprache ausbleibt. Der Platz von Annie Ernaux, der zweite Text, über den Jehona Kizay und ich sprechen, bleibt ganz nah an den gehörten Wörtern und Sätzen. Mit diesem hypergenauen Blick auf die Worte, Gesten und Vorlieben ihres Vaters, den sie in diesem Buch zu fassen versucht, hat Ernaux einen schmalen Text geschrieben, der viele andere autofiktionale Texte der letzten Jahre geprägt hat. Ernaux gelingt es, in dem ursprünglich schon 1986 veröffentlichten kurzen Text, einen nüchternen und schonungslosen Blick auf sich selbst und die nach und nach entstehende Klassendistanz zu werfen, ohne Pathos und ohne Kunstanspruch. Wir haben ihn in der Übersetzung von Sonja Fink, die im Surkamp Verlag erschienen ist, gelesen und Jehona Kizay hat aufs Schönste beim erneuten Lesen rekapituliert, wie der sachliche Ton und die fragmentarische Schreibweise ihren eigenen Text beeinflusst hat. Also ich freue mich sehr, dass ich dieses Mal Jehona Kizay hier bei mir zu Besuch habe.
Hi Mascha, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Du hast gerade deinen Debütroman veröffentlicht. Mit dem schönsten Cover des Jahres, finde ich.
Oh, vielen Dank.
Also wirklich. Es ist auch deswegen so schön, weil da ist nur ein Buchstabe drauf. Und das ist ein E mit so Pünktchen drauf, also mit Trema. Und man sagt dazu Genau, und das ist auch ein schöner Einstieg in den Text, weil es ein Buchstabe ist im Albanischen, der sozusagen existiert, der aber nicht gesprochen wird und der aber trotzdem ein Wort dennoch verändert. Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, sehr gerne. Also dieses E mit Trema, also mit diesen zwei waagerechten Punkten darüber, ist im Albanischen der 8. Buchstabe im Alphabet und auch der häufigste Buchstabe in albanischen Texten. Und wie du schon sagst, wenn er im Albanischen am Wortende steht, wird er eigentlich gar nicht ausgesprochen. Trotzdem macht er aber was mit dem Wort, er verändert nämlich die Betonung. Also er hat schon eine wichtige Funktion innerhalb der Sprache. Und ich fand das eigentlich sehr schön, als ich über diesen Buchstaben nachgedacht habe, weil ich dachte, im Grunde geht es mir in meinem Roman genau darum, um die Dinge, die nicht zur Sprache kommen, um die Dinge, die verschwiegen werden, die nicht zur Sprache kommen und die aber trotzdem etwas mit den Menschen machen, auch wenn, wenn es Sachen sind, die nicht verbalisiert sind. Und ja, deswegen dieser Titel. Im Grunde würde ich sagen, ja, geht es in meinem Roman um Sprachlosigkeit im weitesten Sinne. Und es ist eigentlich wirklich eine schmerzhafte Ausrichtung auf all das, was nicht gesagt wird, auf das Unaussprechliche letztlich. Und wenn man über solche Themen schreibt, dann ist man in der Bredouille, eben einen Titel zu finden, der all das einfängt. Und ja, als ich dann auf diesen Buchstaben gestoßen ist nicht richtig, weil ich kenne ihn schon lange aus dem Albanischen, aber als ich eben länger irgendwie über ihn nachgedacht habe, dachte ich mir, er hält all das, um was es mir geht, sind in diesem Buchstaben verdichtet und deswegen dieser Titel.
Ja, total toll. Es ist auch schön, du standest ja auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Das heißt, es gibt sehr viele Interviews von dir und ich fand es auch immer schön, wie unterschiedlich und wie bemüht die jeweiligen dich interviewenden Menschen waren, den auszusprechen.
Ja, das ist tatsächlich besonders schön. Ich bin auch gar nicht sauer, wenn es mal eh ausgesprochen wird. Das finde ich auch vollkommen okay. Aber die allermeisten geben sich wirklich wahnsinnig viel Mühe. Und ich freue mich auch über Interpretationen, über die Wahl des Titels, die nicht meiner eigenen entsprechen. Das finde ich auch immer schön. Das Letzte, was ich gehört habe, war, glaube ich, dass es so interpretiert wurde, dass dieser Buchstabe eben nur von denjenigen, die die Sprache kennen, genau wissen, wie er denn ausgesprochen wird und was er eigentlich in der Sprache macht. Und dass alle, die eben dieser Sprache nicht kundig sind, dass es für sie nur eine Annäherung bedeutet. Das sind einfach schöne, schöne Momente, wo ich mir denke, es geht über das, was ich mir gedacht habe, hinaus.
Also die Geschichte steigt eigentlich ein mit einer Krankengeschichte. Es geht da um Bruxismus und die Ich-Erzählerin ist eigentlich auf der Suche danach, warum sie unter dieser Krankheit leidet. Und ich meine, wenn es dann in ganz vielen unterschiedlichen Schattierungen um diese Sprachlosigkeit geht, also sie kann einerseits ein Schutz sein, sie kann natürlich auch eine totale Last sein, sie kann vielleicht sogar tödlich sein oder sie kann auch, also was diese Krankheit des Bruxismus angeht, die bei der Ich-Erzählerin sehr stark ausgeprägt ist, bis zum totalen Sprachverlust führen. Dennoch entsteht daraus ja dieses Buch. Und die Suche aber nach dieser einer wirklichen Erklärung für diese Krankengeschichte bleibt halt auch so ein bisschen offen. Oder habe ich das falsch gelesen?
Das bleibt letztlich offen, wie so viele Dinge im Roman offen bleiben, würde ich sagen. Also weniges oder nahezu nichts wird ja ausbuchstabiert. Es ist ja ein recht knapper und gleichzeitig verdichteter Text. Ich meine, man beobachtet diese Protagonistin dabei oder man folgt ihr dabei, wie sie eine Spurensuche betreibt, wie sie ihre Vergangenheit und die Vergangenheit ihrer Verwandtschaft, ihrer Familie abtastet und dabei eben merkt, wie viele Wissenslücken entstehen. Sie tastet aber eben auch ihre eigenen Erfahrungen ab. Und da kommt einfach viel, viel Schmerzliches hervor, würde ich sagen. Und was eben deutlich wird, ist, dass sie ein doch recht schmerzhaftes Verhältnis zur Sprache hat. Und sowohl zur deutschen Sprache als eben auch zur albanischen Sprache. Und das ist bei dem Deutschen eben so, dass sie sich diese Sprache ganz hart erarbeiten muss, weil sie ja noch ein Kind ist, also ein Grundschulkind ist, als sie, oder ein Kindergartenkind ist, als sie eben in den neuen Sprachraum hineingeworfen wird, und im Deutschen einfach überhaupt nicht firm ist und ihr buchstäblich die Worte fehlen, um Gedanken und Gefühle auszudrücken. Und es entstehen Missverständnisse. Sie wird in Situationen gebracht, wo sie gar nicht begreift, wie sie da hineingeraten ist, weil sie Worte falsch versteht. Und sie merkt eben auch, dass Sprache etwas ist, was ihre Realität nicht richtig beschreiben kann. Zum Beispiel wird an einer Stelle gesagt von der Klassenlehrerin, Jugoslawisch, das sei ja deine Sprache. Und sie meint eben das Serbische. Dabei ist es nicht ihre eigene Sprache, sondern ihre Sprache ist Albanisch. Aber Albanisch kommt eben in diesem Kinderlied, was da gesungen wird, eben nicht vor. Und in all diesen Situationen entwickelt sich eine Distanz zur Sprache, würde ich sagen. Sprache ist nichts Selbstverständliches und Sprache ist etwas, an das man sich stoßen kann. Etwas, was einen manchmal auch verletzt oder nicht die eigene Identität zum Ausdruck bringt, sondern Teile der Identität sogar überschreibt. Auf jeden Fall ist Sprache nichts Unschuldiges. Das so zum Deutschen, und im Albanischen ist es eben so, dass das eine Sprache ist, die sie am Anfang im Gegensatz zum Deutschen sehr, sehr gut beherrscht, aber dann im aufwachsenden Deutschland auch immer und immer mehr verlernt. Das Deutsche, die Deutschkenntnisse nehmen sozusagen zu, die Albanischkenntnisse nehmen ab. Und bei den Reisen, die sie in den Kosovo macht, als dann längst Erwachsene, da stellt sie eben fest, also sie spricht ein Albanisch, was im Kosovo so gar nicht mehr gesprochen wird. An einer Stelle heißt es, ich spreche ein konserviertes Albanisch, ein eingefrorenes Albanisch, was ich in meinem Mund warm halte. Und auch da ist eine Art Distanzierung, auch da ist eine Art Entfremdung zur Sprache, auch da ist Sprache nichts Selbstverständliches. Zu deiner Frage jetzt, was ist der Grund für diese Krankheit? Was ist der Grund, dass sie die Zähne so dermaßen aufeinanderpresst, dass sie eben ihr Gebiss zerstört, ihren Kiefer zerstört? Das ist, würde ich sagen, ein Teil der Antwort. Das Sprechen etwas sehr Mühsames für sie bedeutet, in beiden Sprachen. Und darüber hinaus ist ja dann auch nochmal der gesamte Hintergrund des Kosovo-Krieges, der sich 98, 99 historisch gesehen ereignet hat. Und sie ist eben gewissermaßen ein Kind dieses Krieges, obwohl sie eben lange bevor der Krieg wütet, mit ihrer Familie schon nach Deutschland migriert. Das heißt, wir haben es mit einer Protagonistin zu tun, die diesen Krieg eben nicht aus nächster Nähe erlebt, sondern aus der sicheren Entfernung heraus. Aber trotzdem schreibt sich dieser Krieg in sie ein und schreiben sich die Erfahrungen der Verwandtschaft vor Ort, aber auch die Ängste der Eltern, diese Erfahrungen schreiben sich in sie ein, machen etwas mit ihr. Und oftmals sind das eben Kriegstraumata von anderen, Versehrungen von anderen, die nicht zur Sprache gebracht werden, weder in der eigenen Familie noch in der Gesellschaft, die dieser Krieg zurückgelassen hat. Und dieses Nichtsprechen über das, was der Krieg angerichtet hat, auch das ist ein Grund dafür, dass sich da was in ihrem Kiefer festsetzt, verkeilt. Und ja, im Nächtlichen, da wo sie eben in einem Zustand des Schlafes, in einem Zustand, wo sie eben keinen Zugriff auf die Sprache hat und auf ihre Vernunft, da bricht sich das Bahn. Und da zeigt sich das eben in diesem selbstzerstörerischen Zähneknirschen, in dieser malenden Bewegung.
Ich würde gerne kurz direkt danach eine Stelle vorlesen aus deinem Buch, wo das noch einmal deutlicher wird, auch wie du das beschreibst. Manchmal frage ich mich, ob die Verspannungen in meinem Kiefer nicht auch auf die deutsche Sprache zurückzuführen sind. Ich bilde mir ein, dass meine Kiefergelenke an Tagen, an denen ich nur Albanisch gesprochen habe, weniger laut einrasten, als hätte ich an diesen Tagen weniger Schmerzen. Wenn ich Deutsch spreche, habe ich das Gefühl, mein Kiefer müsste sich verrenken, um die Wörter auszusprechen, sie richtig zu betonen. Es kommt mir manchmal so vor, als hätte ich beim Sprechen einen großen Stein im Mund. Die Ecken bei jedem Wort spürbar auf dem Zungenrücken, am Gaumen, an den Wangen, als würde mir die Sprache eine Anstrengung abverlangen, die sich jeden Tag mehr und mehr in den Knochen festsetzt. Im Vergleich scheinen die albanischen Wörter für meine Lippen und meine Zunge viel leichter formbar zu sein. Kann das sein, dass das Albanische sanfter ist zu meinem Mund? Dass deutsche Laute nicht für meine Anatomie gemacht sind, obwohl ich diese Sprache besser beherrsche als jede andere? Oder ist es vielmehr die Suche nach Genauigkeit, die das Sprechen so anstrengend macht? Ist es die Präzision, die ich mir zur Gewohnheit gemacht habe? Ist es die Prägnanz, die ich liebe und die mich quält? Dieser Druck, immer versiert genug zu sein, deutlich zu sprechen, nicht den geringsten Fehler zu machen. Kann eine Sprachlast so stark sein, dass sie die Kiefer verformt? Die Tage, an denen ich ausschließlich Albanisch spreche, werden immer seltener. Also ich fand auch das Wort Sprachlast total interessant und nachvollziehbar. Und ich glaube auch, dass sich das ganz gut mit einem deiner mitgebrachten Lieblingstexte in Verbindung bringen lässt. Du hast nämlich den Text Der Platz von Annie Arnaud mitgebracht und da geht es auch immer wieder um Sprache. Eine andere Idee, also einfach weil ich gestern Natalia Ginzburg gelesen habe und nochmal darüber nachgedacht habe, ob Kriegstraumata überhaupt zur Sprache zu bringen sind. Und Natalia Ginzburg hat ja diese total tolle Gabe, auch ähnlich wie Annie Arnaud, so ganz einfach und eigentlich offensichtliche Dinge nochmal so prägnant auszusprechen, dass sie letztendlich wie in einen hineinfallen und für immer klar bleiben werden. Und da, also Natalia Ginzburg sagt in Die kleinen Tugenden, das Schweigen mäht jeden Tag seine Opfer nieder. Das Schweigen ist eine tödliche Krankheit. Und dann sagt sie nochmal, das Schweigen kann zu einer Form von verschlossenem, ungeheuerlichem, teuflischem Unglücklichsein führen, die Tage der Jugend welk, das Brot bitter machen. Es kann, wie gesagt, zum Tode führen. Und das sagt sie eben auch im Zusammenhang mit Kriegserfahrungen und vielleicht auch mit vermittelten Kriegserfahrungen. Und ich finde, also wir haben schon so viele Bücher gelesen und auch diejenigen, die keinen Krieg bislang unmittelbar erlebt haben, sind sicherlich ja da schon mal mit in Berührung gekommen. Die Frage ist halt wirklich immer, wie kann man solche Gewalt und solche Gräueltaten überhaupt in Sprache bringen und wie lassen sie sich überhaupt vermitteln? Ist das prinzipiell möglich oder nicht?
Mhm. Mhm.
Und das, finde ich, macht deine Ich-Erzählerin auch natürlich auf ganz verschiedene Arten und Weisen, indem sie versucht, bestimmte Videos nachzuerzählen, indem sie Vorlesungen von einer Anthropologin, die in der Forensik arbeitet, besucht. Also ich habe mich natürlich immer gefragt, wie du diesen Roman gebaut hast. Ne? Also wie kann man sich dem annähern, wenn man selbst als Kind nur Bruchstücke gehabt hat, nach und nach sozusagen etwas zusammenzusetzen, um sich dem anzunähern, aber wahrscheinlich immer in dem Wissen, dass es auch nicht möglich ist, oder?
Ja, das sind tatsächlich Fragen, die mich sehr beschäftigt haben. Die Frage danach, wie Massenverbrechen, wie großes Unglück, was längst nicht aufgearbeitet ist, wie das erzählt werden kann. Und da hat mich einerseits stark die Form beschäftigt des Romans und andererseits die Sprache. Und ich würde rückblickend wirklich sagen, dass diese Fragen eine Wahnsinnsarbeit waren. Also ich habe mich nicht hingesetzt und habe einfach geschrieben, sondern ich musste genau wissen, wie ist dieser Roman aufgebaut, wie muss die Sprache klingen, welche Tonalität muss dieser Text haben. Das musste alles für mich klar sein, bevor ich schreiben konnte. Und bei der Form, vielleicht fange ich damit an, war es eben so, dass ich wusste, mir geht es um diese ganz besondere Perspektive. Eine Perspektive, die diesen Krieg eben weder vor Ort erlebt hat, aus nächster Nähe, noch geht es mir um eine Perspektive der völlig unbeteiligten Beobachtung aus dem Ausland heraus, sondern es ist eben diese Zwischenperspektive, es ist diese Diaspora-Perspektive, die eine bestimmte Form der Betroffenheit darstellt. Und mit dieser Perspektive geht aber einher, dadurch, dass diese Protagonistin diesen Krieg eben auch im Kindesalter erst also erlebt, dass sie eben viele Dinge auch nur ahnt und nicht weiß, nicht einordnen kann. Und das führt eben dazu, dass es viele, viele Leerstellen gibt, viele Fragezeichen gibt, die sie dann erst später als längst erwachsene Figur versucht eben auszuleuchten. Und ich dachte mir, eine Lebensgeschichte zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen, die eben von diesen Leerstellen, von diesen Lücken geprägt ist, das kann von der Form her keine Geschichte sein, die einen Anfang hat, einen Mittelteil und ein Ende und ein großes Ganzes bildet, sondern die Form muss in sich schon zerstückelt sein, die Form muss in sich schon brüchig sein. Diese Bruchstückhaftigkeit, die Vergangenheit erst zusammensetzen zu müssen, eigens, das muss sich eben auch in der Form dieser Geschichte widerspiegeln. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, eben bruchstückhaft zu erzählen. Im Grunde sind es ja einzelne Episoden, mal länger, mal kürzer, die an unterschiedlichen Orten beginnen, mal im Kosovo, mal in Deutschland und vor allen Dingen an unterschiedlichen Zeiten. Wir bewegen uns ja manchmal lange vor dem Krieg, wo sie eben den Kindergarten besucht oder die Grundschule. Wir haben Episoden, die während des Krieges spielen, die kurz nach dem Krieg spielen, die aber auch im Hier und Jetzt spielen. Und man hat immer wieder diese Sprünge, aber gleichzeitig sind diese einzelnen Episoden jetzt nicht absolut fragmentarisch im Sinne von, sie haben nichts miteinander zu tun, sondern wir haben ja schon eine assoziative Verkettung. Man merkt eigentlich beim Lesen schon, wie alles miteinander zusammenhängt. Und mein großes Ziel war, obwohl ich bruchstückhaft erzähle, soll im besten Fall, wenn man das Buch fertig gelesen hat, sich trotzdem dieses Panorama entwickeln, soll sich trotzdem dieses Leben dieser Protagonistin sich auftun vor dem inneren Auge. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber das war auf jeden Fall das Ziel. Das zur Form. Und zur Sprache, da habe ich sehr mit mir gerungen, welche Sprache ich wähle dafür. Und es ist ja eine Sprache geworden, die eher nüchtern ist und ich würde sagen, auf das Wesentliche konzentriert ist, die gleichzeitig aber auch glasklar ist, sehr, sehr präzise ist, weil mir eben von Anfang an wichtig war, wenn ich diese Geschichte erzähle oder diese Geschichten, dann darf das keinen weinerlichen Ton haben und auch keinen Pathos. Ich will Emotionen aufzeigen, ja, aber das durch eine recht emotionslose Sprache. Ich wollte nicht, dass die Sprache selber irgendwas verzerrt. Und da muss ich sagen, zu dem Buch, was ich jetzt heute für unser Gespräch mitgebracht habe, Annie Ernaux, Der Platz, was der erste Roman ist, den ich von ihr gelesen habe. Ich sage jetzt einfach Roman, dabei steht Roman gar nicht drauf, fällt mir gerade auf. Sagen wir mal Text. Es ist der erste Text, den ich von ihr gelesen habe. Ich glaube, dass mich ihre Sprache schon sehr geprägt hat. Ich bin auf ihren Text eigentlich relativ spät oder auf ihre Texte recht spät gestoßen. Aber als ich den Platz jetzt im Vorfeld gelesen habe, also vor unserer Aufnahme jetzt, ist mir aufgefallen, wie einflussreich die Lektüre ihrer Texte dann doch auf mich war. Sowohl was die fragmentarische Form angeht, als auch eben diese nüchterne, nicht urteilende Sprache. Weil Annie Ernaux ja auch etwas, ich würde sagen, sehr Schmerzhaftes zur Sprache bringt, in dieser Nüchternheit, in dieser Genauigkeit, in dieser luziden Sprache. Das sind Sätze gewesen, die mich lange verfolgt haben, auch lange nach der Lektüre ihrer Texte, die lange hängen geblieben sind. Und als ich den Platz jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich mir, sowohl was die Sprache angeht, als auch die Form des Textes, das hat schon arg was mit mir gemacht und mein eigenes Schreiben beeinflusst.
Also ich finde auch, ich habe den jetzt auch nochmal wieder gelesen. Ich habe ihn in der Neuübersetzung aus dem Französischen von Sonja Fink bei Suhrkamp jetzt erst 2019 erschienen gelesen. Du wahrscheinlich auch.
Ja, ich auch.
Nur sicher gehen. Und der ist ja aber eigentlich schon von 1986.
Mhm.
Und ich habe mir auch so viele Sätze, also normalerweise gehe ich relativ brutal an so Texte ran und mache so Knicke rein und merke mir so die Stellen, über die ich später sprechen will. Aber bei diesem Text habe ich sofort das aufschreiben müssen, also mit der Hand. Und dennoch weiß man ja, wenn man dann so einzelne Sätze rausnimmt, dann sind sie ja auch gar nicht mehr so stark, wie sie innerhalb eines Textgefüges sind. Aber ich finde, es ist wirklich weiterhin eine große Kunst, wie sie das macht, dass diese Luzidität einen so trifft, ja, obwohl wirklich alles Sentimentale getilgt ist, ist es wirklich oft todtraurig. Ja, und ich meine, ehrlich ist auch, oder vielleicht ist schonungslos das bessere Wort. Mhm. Also sie ist ja auch mit sich selbst schonungslos und natürlich auch mit ihrer Herkunft und so weiter, aber nie lieblos. Also vielleicht ist dieses exakt neutral sein die einzige Möglichkeit, möglichst schonungslos, ohne sich sozusagen über etwas zu stellen oder also dass einen das hochmütig werden lässt oder so.
Ich meine, es gibt auch diese eine Stelle, die habe ich mir damals schon markiert gehabt, habe ich gesehen. Da heißt es, um ein Leben wiederzugeben, das der Notwendigkeit unterworfen war, darf ich nicht zu den Mitteln der Kunst greifen.
Ja.
Und dieses nicht zu den Mitteln der Kunst greifen, dieses auf Sprachexperimente verzichten, sondern eigentlich nur das erzählen, was war. Bei Canetti heißt das die Substanz des Lebens. Ja, darauf kommt es letztlich an, zumindest für mich. Das ist mir im Schreiben wichtig. Das war mir auch im Schreiben dieses Textes wichtig. Wenn ich jetzt über meinen eigenen Text auch nachdenke, dann war für mich eben auch relevant, dass ich zu keiner Stelle eben die Figuren instrumentalisiere. Weißt du, es gibt diese Großvaterfigur, die ja auch eine zentrale Figur in meinem Roman ist. Der Großvater der Protagonistin ist verschollen. Er verschwindet von einem Tag auf den anderen im Krieg und wird nie wiedergefunden. Er wird ermordet, das ist, denke ich, klar. Aber seine Gebeine werden eben nie gefunden. Und weder die Protagonistin noch ihre Familie können sich eben von ihm verabschieden. Und ich würde sagen, bei all diesen Leerstellen, die sie eben hat, ja, bildet er eben die größte Leerstelle in ihrem Leben. Und es ist so, dass das erste Mal, wenn über diesen Großvater geschrieben wird, gesprochen wird in diesem Text, dass relativ am Anfang des Romans schon deutlich wird, er ist gestorben und alle Bemühungen, ihn wiederzufinden, haben schon stattgefunden. Und das habe ich auch ganz gezielt gesetzt, weil mir eben wichtig war, ich will bei den LeserInnen da draußen nicht die Hoffnung aufkeimen lassen, dass das vielleicht eine Spurensuche ist und dass der Großvater doch vielleicht gefunden werden kann. Ich wollte keine Spannungserzeugung in dem Sinne, weil das hätte ich moralisch verwerflich gefunden. Ich meine, mit Begriffen der Moral jetzt zu kommen, ist natürlich hochgegriffen, aber so hat es sich für mich angefühlt, dass ich dachte, nein, diese Figur, die ja für über 1500 Verschollene im Kosovo steht, bei dieser Figur ist völlig klar, er ist verschollen und erst recht ist jetzt nicht die Protagonistin diejenige, die ihn wiederfindet oder Spuren findet, die Familie nicht gefunden hat. Und dass diese Dinge gleich am Anfang klar werden, das war ganz bewusst von mir gesetzt. Und das fällt mir eben ein, oder das fiel mir ein, als ich über diesen Satz von Ania No gestolpert bin, ich verzichte auf die Mitteln der Kunst.
Ja, sie sagt sogar kurz vorher sowas wie, dass sie versucht hat, einen Roman zu schreiben, nachdem ihr Vater gestorben ist, und dass sie mittendrin das Gefühl eines Ekels hatte.
Ja, tatsächlich ist das der erste Text, den ich von Erno gelesen habe. Ehrlich gesagt ein bisschen durch Zufall. Also ich bin irgendwann mal in einer Buchhandlung auf diesen Text gestoßen und ich mag sehr gerne schmale Bücher. Deswegen habe ich danach gegriffen und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und ich habe viel, viel später erst erfahren, dass das ein Wendepunkt für sie war, dieser Text, weil sie davor, glaube ich, 3 Romane oder so geschrieben hat, die relativ klassisch geschrieben hat. Und das jetzt der erste Text dann war, wo sie sich vom Romanhaften abgewendet hat und wo sie eben diesen Stil überhaupt erst gefunden hat, so fragmentarisch, so sachlich nüchtern zu schreiben, und sich gar nicht mehr geschert hat um romaneske Erzählen irgendwie. Ja, das da dachte ich mir, ach, was für ein Zufall, dass ich dann ausgerechnet zu diesem Roman gegriffen habe. Ich war damals so wahnsinnig beeindruckt, nicht nur von der Sprache, sondern eben auch von dem Thema selbst. Also ich bin selber ArbeiterInnenkind und hatte mich bis dahin gar nicht so sehr mit Fragen der Klasse auseinandergesetzt, muss ich sagen. Vor allen Dingen nicht literarisch. Und dass jemand diesen Bruch mit der eigenen sozialen Herkunft und diese Verletzungen, die mit einem sozialen Klassenaufstieg einhergehen, dass jemand die so, du sagtest, das schonungslos erzählt, das war für mich eine völlig neuartige Erfahrung im Lesen. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt bei ihr.
Die sagt, eine Klassendistanz, die zugleich aber auch sehr persönlich ist, die keinen Namen hat, eine Art distanzierte Liebe. Mm. Also es geht dann natürlich um ihren Vater und wie sie nach seinem Tod anfängt, darüber nachzudenken, wie weit die beiden sich voneinander entfernt haben. Und an einer anderen Stelle sagt sie auch sowas wie, dass vielleicht als dann in der Pubertät sozusagen diese Distanz zwischen den beiden immer größer wird, dass sie vielleicht angefangen hat zu schreiben, weil sie nicht mehr mit ihm sprechen konnte. Mhm. Genau, und diese Fragen der Aneignung einer anderen Sprache oder auch einer anderen Souveränität mit der Sprache, das durchzieht natürlich auch den ganzen Text.
Aber bei all ihren Texten, die eben nach der Platz kamen, aber eben auch bei der Platz, finde ich auch, wie soll ich das sagen, diese Dialektik von Individualität und Allgemeingültigkeit so faszinierend. Weil sie schreibt sich ja an diesen Szenen entlang, die sie erlebt hat mit ihrem Vater vor allem. Es geht in diesem Buch ja hauptsächlich um die Beziehung zu ihrem Vater. Und das sind so alltägliche Ereignisse, kleine Momente im Alltag, die sie eben schildert mit einer wahnsinnigen Prägnanz. Und an diesen Szenen hangelt man sich so heran, aber da steckt so viel Allgemeingültigkeit auch drin. Also es weist trotzdem über diese individuelle Beziehung von Vater und Tochter hinaus. Sie schreibt gleichzeitig, finde ich, so viel auch über die Zeit, in der diese Ereignisse stattgefunden haben. Und man findet sich, obwohl man eben nicht in Frankreich groß geworden ist und wesentlich jünger ist als Annie Ernaux, findet man sich in so vielen Sätzen auch wieder. Dass sie diese Balance hält in ihren Texten, ja, zwischen Allgemeingültigkeit und individuellen Erfahrungen, das finde ich großartig.
Ach, ich fand die Passagen über ihre eigene Pubertät auch sehr schön, das nochmal zu lesen. Also eben, wo sie dann so den langsamen Wechsel ins Kleinbürgertum hinüber beschreibt. Und dann sagt sie an einer Stelle, alles, was ich mag, finde ich auf einmal provinziell. Ich fing an, die richtige Literatur zu lesen. Ne? Man erinnert sich ja vielleicht auch selbst daran, dass einem das eine Zeit lang alles total egal war. Und dann auf einmal hat man gemerkt, dass das ja Distinktionsmittel ist, was man mag, was man liest, was für Musik man hört. Erinnerst du dich auch noch an diese Zeit? Wie war das für dich? Warst du eine Vielleserin in der Pubertät?
Nein, kein bisschen. Ich habe in der Schulzeit recht wenig gelesen. Ich bin tatsächlich irgendwann mal in der Stadtbibliothek, wo wir einen Ausflug gemacht haben mit der, mit meiner Schulklasse bin ich irgendwann mal auf diese Gänsehautbücher gestoßen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das waren so Horrorgeschichten. Ich glaube, aus dem Englischen tatsächlich, also übersetzt ins Deutsche. Und das waren auch recht schmale Bücher. Und ich weiß nicht, wie lang diese Serie war. Es waren sehr, sehr viele Bücher. Und das waren alles so Horrorgeschichten für Kinder, aber ich weiß nicht, rückblickend waren die teilweise gar nicht so sehr für Kinder gemacht, glaube ich. Das war das erste Mal, wo ich wirklich so eine Art Lesesucht empfunden habe, weil ich nicht aufhören konnte, diese wahnsinnig spannenden Bücher zu lesen. Und wenn ich so daran zurückdenke, denke ich mir, vielleicht waren diese Bücher wirklich einflussreicher, als ich so denke, weil ich in meinem Studium, ich habe selber deutsche Literatur studiert, habe ich dann ein Faible entwickelt für Romantik und schwarze Romantik. Ich mochte wahnsinnig gerne Geistergeschichten und so Doppelgängergeschichten. Also ich habe
deine Magisterarbeit über E.T.R. Hoffmann geschrieben.
Ja, genau, genau.
Habe ich gelesen.
Und diese Geschichten fand ich wahnsinnig faszinierend. Und manchmal denke ich mir, vielleicht kam das von dieser Leseerfahrung. Und dann, nachdem ich diese Gänsehautbücher-Phase hatte, habe ich sehr lange nicht gelesen. Und dann aber in der Schule die Bücher, die man eben lesen musste. Und dann kann ich mich erinnern, 2011, da habe ich Abitur gemacht. Da war hier in Niedersachsen abiturrelevant die Marquise von O von Heinrich von Kleist.
Und das zweite ist mitgebrachte Lieblingsbuch.
Ja, so ist es. Deswegen tatsächlich, das ist der Grund, warum ich diesen Text mitgebracht habe. Und ich war in Deutsch immer eine recht gute Schülerin, ohne dass ich recht viel machen musste. Ich hatte eben diesen Leistungskurs Deutsch und wollte da natürlich eben gut so viele Punkte sammeln wie möglich. Und ich weiß noch, dass uns diese Texte ausgehändigt wurden, also diese SchülerInnen-Ausgaben, wo eben die mehrere Texte waren und eben auch die Marquise von O. Und ich den das erste Mal gelesen habe, als, wie alt ist man in der 11. Klasse? Ich weiß es gar nicht, 18, 19. Als junge Erwachsene diesen Text gelesen habe. Und ich habe ihn, also es ist ja eine Novelle mit wenig Seiten. Und ich habe diesen Text gelesen und ich habe nichts verstanden. Ich habe damals rein gar nichts verstanden. Und dann war ich völlig irritiert und dachte mir, das war's jetzt? Worum ging es überhaupt? Ja. Und dann habe ich die erste Seite wieder aufgeschlagen und habe von neuem begonnen und habe diesen Text immer und immer wieder gelesen und habe dann angefangen zu recherchieren. Erstmal die Wörter, die ich überhaupt nicht kannte, und habe dann mit meinem Bleistift daneben geschrieben und habe mich richtig festgebissen an diesen Text. Und ich weiß noch, dass diese Ausgabe völlig vollgeschrieben war, weil ich das Gefühl hatte, ich stehe vor einem Rätsel und muss eine Lösung finden. Was mich aber dann im weiteren Verlauf, also man beschäftigt sich dann ja das ganze Semester rauf und runter mit diesem Text im Abi. Wir haben natürlich nicht nur diesen Text von Kleist gelesen, sondern auch rundherum andere Dinge von ihm und unter anderem eben auch seine Briefe. Und als wir seine Briefe im Unterricht gelesen haben, da ging es dann auch um seine Sprachskepsis, die ja irgendwann zu einer Sprachkrise wurde. Und diese Briefe, die habe ich damals, die haben mich gar nicht mehr losgelassen. Dass da ein Schriftsteller, der selber eben diese wahnsinnig klugen Texte geschrieben hat, von sich behauptet, ich bin ein unaussprechlicher Mensch und das, was in meiner Seele vorgeht, dafür finde ich keine Worte. Und das hat mich so bewegt damals. Und das war irgendwie das erste Mal, dass ich mit dem Thema der Sprachlosigkeit überhaupt in Berührung gekommen bin. Und einfach diese Frage danach, wie man mit sprachlichen Mitteln selbst Sprachlosigkeit darstellen kann. Diese Frage oder diese Fragen, diese Herausforderung, die kam mit Heinrich von Kleist in dieser Oberstufe. in Göttingen damals. Und tatsächlich hat mich dieser Schriftsteller dann nie wieder losgelassen. Und ich habe in meinem Literaturstudium selbst dann, ich glaube, so gut wie alles von ihm gelesen. Und selber dann nach meinem Studium habe ich 2 Jahre lang als Dozentin für deutsche Literatur gearbeitet und habe dann tatsächlich selber Seminare zu Kleist gegeben. Also Kleist ist jemand, der mich sehr lange sehr intensiv begleitet hat. Und weil eben die Marquise von O der erste Text war, dachte ich mir, wenn du mich fragst, welche Texte ich mitbringen darf, dann doch den.
Ja, und ich meine, dann hast du ja auch dann wahrscheinlich schon während des Abiturs angefangen, Sekundärliteratur zu lesen. Und da wird ja auch immer wieder gesagt, dass dieser Text natürlich auch bewusst als rätselhaft und widersprüchlich auch von Kleist angelegt war. Also was ja auch eine Erklärung dafür ist, dass er jetzt nicht so direkt zugänglich ist.
Also inwiefern seine Texte eben widersprüchlich und rätselhaft sind, das habe ich dann, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel später im Masterstudium überhaupt erst begriffen. Da kann keine Rede von sein, dass ich da so ein Verständnis für entwickelt habe in der Oberstufe. Ich wusste, glaube ich, sehr wenig. Aber es hat einfach diese Faszination auf mich ausgeübt. Und die hat eben nie losgelassen. Und ich würde sagen, gerade eben dieses Thema der Sprachlosigkeit, das war letztendlich das, was mich an seine Texte so gebunden hat.
Könntest du den Zuhörenden ein bisschen erklären, was die Geschichte ist, die er uns da erzählt in der Marquise von O?
Hui, ich habe es tatsächlich.
Vielleicht
nicht.
Kann man auch mit dem ersten Satz, wenn man den ersten Satz oder den ersten Absatz liest, vielleicht können wir darüber auch einsteigen.
Ja.
Hab ich gerade gedacht.
In M, einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, ließ die verwitwete Marquise von O, eine Dame von vortrefflichem Ruf und Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitung bekannt machen, dass sie, ohne ihr Wissen, in andere Umstände gekommen sei, dass der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle und dass sie aus Familienrücksichten entschlossen wäre, ihn zu heiraten.
Aus Familienrücksichten? Das war schon ganz verrückt.
Ja, ja, im Grunde, es lässt sich schwer herunterbrechen, aber im Grunde geht es eben um diese Marquise, ja, wie wir erfahren, einen sehr guten Ruf genießt. Und eben verwitwet ist, ihr Mann ist gestorben, also es ereignet sich ein Krieg, so ist es. Und die Familie muss fliehen und in diesem Kriegschaos kommen eben Soldaten, die sie vergewaltigen wollen. Und dann wird sie aber von einem Kommandanten gerettet. Und dann, das ist, das legt der Text nahe, wird sie ausgerechnet von ihrem Retter selbst vergewaltigt, wobei die Vergewaltigung ausgespart bleibt. Die Vergewaltigung selbst äußert sich in einem einzigen Zeichen und das ist ein Gedankenstrich. In der Literaturwissenschaft sagte man dann später, das sei der längste Gedankenstrich der Literaturgeschichte. Ach so, ich habe das was ganz Wichtiges vergessen. Die Vergewaltigung ereignet sich, als die Marquise in Ohnmacht fällt. Also sie bekommt diese Vergewaltigung mutmaßlich nicht mit. Und auf jeden Fall kehrt alles zur Normalität zurück. Der Krieg ist vorbei, sie ist wieder bei ihrer Familie. Und dann kommen eben die ersten Anzeichen ihrer Schwangerschaft. Und diese kann sie dann überhaupt nicht deuten, weil sie eben eigentlich gar nichts von dieser Vergewaltigung mitbekommen hat. Ja, die Zeichen des Körpers sind aber so eindeutig, dass sie sich eben irgendwann eingestehen muss, ich bin schwanger. Und es geht dann im weiteren Verlauf darum, wer eben der Vater des Kindes ist. Ihre Familie glaubt ihr das nicht, dass sie nicht weiß, wer der Vater ist. Sie wird verstoßen. Sie zieht sich zurück ins Ländliche, gibt dann diese Zeitungsannonce aus, die ich eben gerade vorgelesen habe, um den Vater zu finden. Ihre Familie glaubt ihr irgendwann, holt sie wieder zurück ins Elternhaus. Und irgendwann erscheint eben dieser, ich weiß gar nicht, Kommandant oder Offizier, also derjenige,
der Graf F. Ein russischer Offizier, der Graf F.
Ja, der Graf F, genau. Der erscheint dann irgendwann und gesteht, ich war es. Und er ist dann, im Text heißt es, ihr Retter und er war eben Engel und Teufel zugleich. Ja, darum geht es, glaube ich, im Groben.
Genau, und das ist eine ziemlich verworrene Geschichte. Also ja. Der Graf gibt nämlich dann auch noch eine zweite Annonce auf, das hatte ich alles wieder total vergessen, in der er dann ankündigt zu erscheinen. Und dazwischen gibt es halt so bestimmte Listen, wo die Eltern, die erst die Marquis verstoßen haben, wo die dann über eine List ihre Glaubwürdigkeit testen. Und dieser Graf, der sich ja eben ankündigt und dann auch wirklich auftaucht, versucht sie auch immer für sich zu gewinnen und sie zu heiraten. Und dann gibt es zunächst eine, wie sagt es die Marquise, um sozusagen die Legitimität des Kindes nicht zu gefährden. In der bürgerlichen Gesellschaft hat sie auch diese Annonce aufgegeben und heiratet dann auch den Grafen, beziehungsweise er bekommt zunächst keine Rechte, sondern nur die Pflichten aufgeheizt mit diesem Vertrag. Und danach gibt es aber nochmal eine Liebesheirat. Und so ist es wirklich kompliziert. Mhm. Und eben auch moralisch. Ich meine, abgesehen davon, dass sich eine Frau, die vergewaltigt wurde, mit einer Annonce versucht zu rehabilitieren und das eigene Kind damit zu schützen, ist erstens ein gängiges Motiv in der Literaturgeschichte. Und ist natürlich eine absolute Unverschämtheit. Das heißt, man kann den Text natürlich absolut feministisch und auch als patriarchale Kritik lesen. Ich glaube, er ist natürlich auch wirklich als Abiturstoff sehr schwer einzusetzen, weil man, was du jetzt auch gerade schon mit diesem Engel und Teufel zugleich angedeutet hast, weil da die Figuren nicht so sehr, nicht eindeutig gezeichnet sind. Mhm. Und wenn du Kleist-Expertin bist, das hat ihn doch, glaube ich, immer interessiert, oder?
Ja, ja, absolut. Also diese Ambivalenz der Figuren, die sind, die findet man immer bei Kleist. Gleichzeitig, also die Figuren sind ja nicht nur ambivalent gezeichnet, sondern Kleist selber, also der von der Erzählerstimme selbst gibt es nie einen urteilenden Kommentar. Und ich glaube, auch das fand ich immer so faszinierend, dass man diese Komplexitäten vorgeworfen bekommt, diese Erschütterung von Wahrheiten. Und trotzdem gibt es irgendwie keine Urteile vom Erzähler selbst und man ist auf sich selbst, also man ist sich selbst überlassen im Urteil. Ja. Und das fand ich eben wahnsinnig aufklärerisch. Also er ist ja gar nicht so allzu sehr der Aufklärung zuzuordnen, aber das ist ein Aspekt, den ich sehr, sehr aufklärerisch von ihm fand. Also das ist so ein Aspekt, den finde ich bis heute an Literatur toll. Also mich interessieren nicht Texte, die einem alles vorkauen, sondern mich interessiert gerade die Ambivalenz der Figuren. Mich interessiert gerade die offenen Stellen, wo ich selber also zurückgeworfen werde auf mich selbst und selber nachdenken muss von wie finde ich das gerade. AutorInnen, auch jetzt, wir haben es ja jetzt mit einem Text von 1808 zu tun, aber auch AutorInnen, die das heute machen bei Neuerscheinungen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Maxim Biller. In seinen Texten, finde ich, findet man das auch. Diese Kunst des Ambivalenten, also das auch auszuhalten, ja, das finde ich, ist für mich ein Merkmal guter Literatur, so vielleicht.
Ja. Ja. Und das, was du schon erwähnt hast mit der Sprachlosigkeit, also dass Heinrich von Kleist dich auch immer interessiert hat, weil er eigentlich auch immer fasziniert war, eben natürlich auch von der eigenen, oder ich meine, jeder, der schreibt, kennt das ja, die Schwierigkeit, das zu übersetzen, was man denkt in Schrift und Worte. Ich glaube, so ein Strang bei Kleist oder das, was ihn auch zeitlebens interessiert hat, ist ja auch eben das Unaussprechliche trotzdem mit Sprache darzustellen. Und ich habe auch den Eindruck, statt zu psychologisieren, eher bestimmte Gesten einzusetzen oder auch bestimmte körperliche Merkmale. Also die Ohnmacht, hast du gerade schon erwähnt, setzt Kleist in ganz vielen Erzählungen oder Novellen ein. Und ich habe gelesen, dass es eigentlich immer für ihn eine Metapher für ein unbewusstes, echtes Gefühl ist, was die Marquise ja auch nicht mehr zu einem reinen Opfer machen würde. Also auch diese Figur ist eben gar nicht so eindeutig zu lesen oder das, was da passiert, sondern auch das wieder so in die Unsicherheit bringt. Aber ich fand eben diese Idee, dass er schon Gesten sozusagen die ganze Zeit eingesetzt hat, das finde ich auch total interessant.
Das ist eigentlich wirklich durchgehend in all seinen Texten der Fall, dass sich die Verfasstheit der Figuren eben nicht durch die verbale Sprache ausdrückt, sondern eben durch Körperzeichen. Und das ist dann eben das Erblassen, das Plötzliche oder das Erröten. Es gibt Figuren, die schlafwandeln. Es gibt ein Zucken der Oberlippe, das etwas verrät. An all diesen Körperzeichen muss man die Emotionen der Figuren herauslesen. Und oftmals hat man den Eindruck, dass sich da eine Wahrheit sozusagen durch den Körper spricht, die Sprache gar nicht mehr in Worte fassen kann. Ja, das ist auch etwas, was mich immer sehr beeindruckt hat an seinen Texten. Gerade im Hinblick darauf, wie man eben, wenn man sich selber als unaussprechlichen Menschen versteht, wie man trotzdem eben seine Emotionen ausdrücken kann durch Literatur. Und ja, er findet eben den Weg, das über Gebärden auszudrücken. Und ja, gewissermaßen war das auch eine Inspiration dafür, glaube ich, auch meinen eigenen Roman eben so zu gestalten, dass all das, was eben unausgesprochen geblieben ist bei der Protagonistin, was nie Worte gefunden hat, dass das sich eben auch durch eine körperliche Erscheinung ausdrückt. Und das ist eben dieses nächtliche Zähneknirschen, was sie eben sehr intensiv betreibt und was dann eben auch zu dieser, ich sag mal, einschneidenden Diagnose des Zahnarztes führt, dass er sagt, wenn sie das weiterhin so machen, dann droht eben, dass sie nicht mehr sprechen kann, ohne Schmerzen dabei zu haben. Und sie steigert sich dann ein bisschen rein und stellt sich vor, gar nicht mehr sprechen zu können. So arg ist es dann nicht. Aber trotzdem passiert was mit ihr. Also macht diese Diagnose was mit ihr im Sinne einer Zäsur. Und es ist irgendwie so, dass es erst dieses Stück Zahn im Mund braucht und erst diese Diagnose eines Zahnarztes, dass sie erst ins Erzählen gerät. Und es ist irgendwie so, als wäre erst kurz vor dem Verstummen das Erzählen möglich, das Aussprechen möglich. Und ich würde sagen, da bin ich schon sehr von Kleist geprägt, ja.
Also ich habe ja auch immer totalen Spaß an eben literaturwissenschaftlichen Texten, die schon so 100.000-fach durch so eine Interpretationsmaschine gelaufen sind und wie sehr die sich auch voneinander unterscheiden können und was jede Literaturwissenschaftlerin, die sozusagen einen neuen Take darauf legen muss, sich da wieder ausdenkt und so. Also das liebe ich total an so Klassikern, dann so drumherum zu lesen, wie die Menschen sich jeweils natürlich auch in den unterschiedlichen Zeiten dann dazu verhalten haben.
Ja, mich hat das ehrlich gesagt immer abgeschreckt, auch im Studium, dass ich bei vielen Namen, die eben so wahnsinnig viel erforscht waren, auch wie erschlagen war von der ganzen Sekundärliteratur. Und oftmals hat man sich die Frage gestellt, Gott, ich halte jetzt das für einen klugen Gedanken, aber wahrscheinlich wurde das schon in allerlei Ausführungen schon aufgeschrieben und ich kann überhaupt nichts Neues beisteuern. Aber bei Kleist hat mich das irgendwie nie abgehalten. Ich habe auch tatsächlich, wenn ich einen Text von ihm gelesen habe für ein Seminar, bin ich nicht der Versuchung unterlegen, dann wirklich gleich nach dem Lesen zur Sekundärliteratur zu greifen, sondern ich habe wirklich mit meinem Bleistift da meine Markierungen gemacht und wirklich versucht, eigene Gedanken zu entwickeln. Aber bei vielen anderen SchriftstellerInnen, die ebenso gut erforscht waren, fand ich das dann doch recht abschreckend. Und das war dann auch der Grund, warum ich ein großes Interesse auch für Neuerscheinungen im Studium entwickelt habe. Also es war wirklich nicht nur E.T. Hoffmann und Kleist. weil es gab so ein Seminar, was ich sehr lange besucht habe als Studentin. Und da haben wir tatsächlich jede Woche eine Neuerscheinung gelesen und besprochen. Und das war eine völlig neuartige Erfahrung damals für mich, weil ich eben diesen Text dann gelesen habe und auf nichts zurückgreifen konnte, außer vielleicht ein, zwei Rezensionen, die eventuell erschienen waren oder auch eben nicht. Aber ansonsten musste ich mir immer die Frage stellen von, gefällt mir dieser Text? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Und oftmals war dieses wenn ja, warum viel schwieriger zu beantworten als das Nein, weil die Dinge, die einen stören, ich konnte das dann immer recht schnell benennen, aber das in Worte zu fassen, warum einem ein Text sehr gut gefallen hat, das fand ich wahnsinnig schwierig. Und eben dann keine Sekundärliteratur zu haben, nicht die großen ProfessorInnen, die einem die Worte bereitlegen, die Analyse bereitlegen, die guten Gründe bereitlegen, warum ein Text jetzt gelesen werden muss. Das war eine große Herausforderung für mich im Denken. Und das hat mich, glaube ich, am meisten geschult auch. Und da hat sich in diesen regen Diskussionen, also es wurde natürlich umso interessanter das Seminar, desto kontroverser es war. Ja. Also wenn ein Teil gesagt hat, super Text, und der andere hat gesagt, nee, da geht gar nicht. Das waren die Sitzungen, die am meisten Spaß gemacht haben. Und da habe ich wirklich meine Liebe entdeckt zu Neuerscheinungen, weil ich eben durch eine Neuerscheinung pro Woche mir dann in den Jahren natürlich auch einen Überblick über die Gegenwartsliteratur verschafft habe. Und ich würde sagen, oder ich fange anders an, grundsätzlich würde ich sagen, dass das Literaturstudium selbst mich eigentlich vom eigenen Schreiben sehr entfernt hat. Ich habe während meines Literaturstudiums nie groß das Bedürfnis verspürt, eigene Texte zu schreiben. Wenn überhaupt, waren da nur dilettantische Versuche. Und man hat eben über andere geschrieben, über die Texte anderer. Und das war auch fein, ja, literaturwissenschaftlich sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Aber dieses eine Seminar, wo es dann eben um diese Neuerscheinung ging, das war eben so grundsätzlich anders. Und das hat mich so auch so nah ans literarische Feld geführt. Weil wir auch über die Strukturen vom Literaturbetrieb gesprochen haben und über Preise und über Stipendien und welche Bedeutung sie haben und so weiter, dass ich da erst überhaupt in dieses Feld reingeraten bin. Und ich würde schon sagen, dass das den Grundstein dafür gelegt hat, dass ich später dann einen kleinen Verlag selbst gegründet habe, eine Anthologie rausgebracht habe, kleinere Texte veröffentlicht habe und letztendlich diesen Debütroman geschrieben habe, ja.
Schön, ja, das Gespräch über Literatur ist natürlich eigentlich das Schönste. Und eben auch tatsächlich die Kriterien, warum man etwas mag und warum man es nicht mag, zu teilen. Also für mich ist es ja immer so toll, wenn die Leute hier ihre Lieblingstexte mitbringen. Und das heißt natürlich ja auch nicht immer, dass ich die dann auch liebe. Aber ich lasse mich dann auch gerne natürlich von der Euphorie meines Gastes überreden oder überzeugen. Oder es gab natürlich auch schon Momente, wo ich gedacht habe, so, was soll das jetzt?
Also ich hoffe, ich konnte dich ein wenig für Kleist begeistern.
Ich danke dir sehr. Also ich werde auf jeden Fall jetzt weiterlesen. Mit was kann ich denn weitermachen? Also Kohlhaas kenne ich, aber sonst, also Der zerbrochene Krug habe ich wahrscheinlich wirklich in der Schule gelesen. Aber vielleicht hast du noch eine Empfehlung noch für einen kurzen Text.
Kennst du die Penthesilea?
Mal im Theater gesehen, aber noch nie gelesen.
Elias Canetti, der ja für mich auch sehr wichtig ist, das merkt man vielleicht auch beim Roman an, der hat über die Penthesilea gesagt, dass alles, was er über die Liebe weiß, schon in der Penthesilea steht. Und das ist ich würde sagen, das ist mit der schwierigste Text tatsächlich von Kleist. Also es ist ja ein Drama, aber der ist einfach großartig.
Okay, also ich weiß, was ich morgen tue. Und ich danke dir sehr für das wirklich schöne Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir auch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Der Reader von Mascha Jacobs wird co-produziert von Burg Hülshoff Center for Literature. Schnitt Mia Ender. Postproduktion Niki Franking. Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.